Es ist die Big Show 735 und sie geht los mit Fußball, sie geht los mit Sven Schröter von Sky. Servus Sven.
Hallo Jens, servus.
Und mit Thomas Böker vom Kicker. Servus Thomas.
Hallo zusammen.
Thomas und Sven, die beide einen sehr, sehr genauen Blick nach England haben. Und was, Thomas, muss man aus diesem 3:0 von Manchester City gegen Liverpool mitnehmen? Über welche Mannschaft hast du mehr gelernt? Dass Man City vielleicht wieder da ist oder dass Liverpool wirklich, wirklich, wirklich in einer Krise ist oder ist das gar nicht so? Bitte.
Doch, das ist schon so, weil ich glaube, dass im Nachhinein die positiven Ergebnisse zwischen für Liverpool gegen Villa und gegen Real Madrid dann nicht so hoch zu werten sind, wie doch dieser Lauf von jetzt mittlerweile 5 Niederlagen in der Premier League. Viermal auswärts in Folge verloren auch. Das ist schon nicht der Anspruch von Liverpool, nicht der Anspruch eines Meisters. Und ja, gelernt habe ich aus dem Spiel eigentlich in dem Sinne nichts Neues, weil nichts davon überraschend war. Denn Man City ist in aufsteigender Form, auch noch nicht so wahrscheinlich, wie sie sich das vorstellen, weil sie ja auch noch 4 Punkte hinter Arsenal sind, aber doch viel, viel gefestigter und konstanter wieder als in der vergangenen Saison. Und bei Liverpool ja, liegt einiges im Argen. In dem Sinne, dass für mich ein funktionierendes Gebilde und Gefüge, das es in der Vorsaison logischerweise gab, sonst wären sie nicht Meister geworden und sonst wären sie auch nicht so dominant und überzeugend Meister geworden. Dieses Gebilde wurde mehr oder weniger auseinandergerissen. Natürlich hat man wichtige Leute wie zum Beispiel Trent Alexander-Arnold verloren. Die Tragödie um Diogo Jota nicht zu vergessen. Das rückt immer sehr schnell und sehr leicht in den Hintergrund, wenn es nicht mehr so präsent ist. Aber das sollte man die ganze Saison über, denke ich, im Auge haben. Und dann sind aber auch viele neue Spieler dazugekommen, viele teure Spieler wie Isak, wie Wirtz und so weiter. Und da steht Arne Slot immer noch vor dem Rätsel, wie er all diese Spieler nicht nur unterbringen soll, sondern auch gewinnbringend aufstellen soll in dieser Mannschaft. Ist da zwischendurch dazu zurückgekehrt, eben wieder auf das erfolgreiche Dreier-Mittelfeld der Vorsaison zu setzen, was zur Folge hat, dass Wirtz entweder gar nicht spielt oder auf der linken Seite, was meiner Ansicht nach nicht die beste Position für ihn ist. Und ja, so fügt sich eins zum anderen und all das war in dem Spiel gegen City zu sehen und dementsprechend, weil es eben in den Vorwochen auch schon so war, nicht überraschend für mich.
Sven, aber musste das nicht so sein bei Liverpool? Es kann ja nicht ewig so weitergehen. Ja, also das war mit Arne Slot, dass das so früh wieder mit der Meisterschaft geklappt hat, grenzt ja schon fast an ein Wunder. Aber muss man nicht, wenn man wirklich auf Top-Level spielen möchte und wenn man nicht gerade in der deutschen Fußball-Bundesliga spielt, wo sich mit Ausnahmesaisons, wie es Leverkusen halt vor 2 Jahren hatte, okay, das kann ab und zu mal passieren. Aber muss man nicht eine Spitzenmannschaft dann tatsächlich mal wirklich von rechts auf links drehen? So wie es Liverpool gemacht hat, und das dauert einfach Zeit.
Da bin ich schon bei dir. Also ich sehe das auch so. Das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass so eine Mischung aus Unverständnis, auch Häme über den Reds jetzt ausgegossen wird. Das ist doch klar. Ich meine, wir erinnern uns im Sommer, die Reaktion auf diese Transfers und auf all das war ja eher so Sorge, fast schon Angst bei den ein oder anderen Beobachtern oder Fans auch anderer Teams. So nach dem Motto, diese Mannschaft ist ja dann unbesiegbar, was natürlich völliger Quatsch ist. Ich denke, dass dieser Umbruch notwendig war. Ich habe schon ein paar Zweifel, ob tatsächlich genau die Spieler letztlich gekommen sind, die es dann für dieses Gefüge auch gebraucht hat. Also was ein Riesenproblem ist, dass der Transfer von Gay im allerletzten Moment ja dann gescheitert ist. Also ich habe fast gebetsmühlenartig auch immer wieder gesagt, ich halte es für essentiell, dass man für die Abwehr noch eine Alternative hat. Das ist mir zu dünn. Das war mir auch letzte Saison schon zu dünn. Es hat irgendwie dann funktioniert, weil eben viele andere Dinge auch funktioniert haben. Aber Also weitaus wichtiger als einen wie Isak zu verpflichten, wäre aus meiner Sicht gewesen, für die Defensive noch was zu tun. Und ansonsten bin ich bei dir. Das geht ja nicht nur darum, dass man ein paar Spieler verloren hat und dass andere Spieler jetzt gekommen sind, sondern das gesamte Gefüge in dieser Mannschaft hat sich verändert. Du kannst nicht Wirtz für die Summe holen, du kannst nicht Isak für die Summe holen und dann sagen, jetzt läuft alles so weiter, wir haben jetzt ein paar Spieler neu dazu bekommen. Sondern da ist vieles anders geworden. Du hast mit Kerkes einen für die linke Seite bekommen, der ein ganz anderer Typ ist als beispielsweise Robertson. Also da stellen sich viele Fragen. Und was man drüber setzen muss, ist, das habe ich auch letzte Saison immer wieder gesagt, bin teilweise etwas belächelt worden, weil da gab es ja auch diejenigen, die dann gesagt haben, ja, schau mal, Klopp ist weg und es funktioniert super. Das letzte Saison war ein Klopp-Team. Trainiert von Arne Slot, alles gut, aber es war eine Mannschaft, die Klopp-Fußball weitestgehend gespielt hat. Ein paar Modifikationen waren da, die sind ja auch gefeiert worden. Aber ansonsten ist das jetzt die erste Arne Slot-Mannschaft. Und da ist er natürlich dann auch gefordert und steht da natürlich auch ein bisschen im Moment im Wind. Ich denke, das ist auch klar.
Bin ich gespannt, wie viel Leine er quasi bekommt. Thomas, Sunderland nach 11 Spieltagen auf Position 4. Klar, die haben viel Geld investiert, unter anderem in Granit Xhaka, aber der alleine kann es ja nicht sein. Ist das für dich wirklich die herausragende Story bis jetzt in der Premier League in dieser Spielzeit 2025, 26, Thomas?
Ja, insofern natürlich, dass sie als Aufsteiger auf Platz 4 sind. Das ist an sich ist schon mal ungewöhnlich, aber das ist dann eben auch nicht zufällig, weil sie sich das dann auch verdient haben. Letztes Beispiel dafür war eben der, wenn auch späte, Punktgewinn dann gegen Arsenal, gegen den Tabellenführer. Also das ist alles schon nicht zufällig, was dort passiert. Die haben natürlich nicht die herausragenden Einzelspieler, aber sie leben im Großen und Ganzen vom Kollektiv, aus dem natürlich dann jemand wie Xhaka heraussticht. Aber sie haben auch gute Offensivakteure wie Isidor zum Beispiel. Aber Xhaka ist schon einer, der da das Ganze sozusagen zusammenhält und auch mit seiner Erfahrung und mit seiner Klasse dann auch führt. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt auf Dauer in den Europacup-Plätzen zu finden sein werden, aber es sind wertvolle Punkte, die sie gerade sammeln, für was auch immer. Keine Ahnung, ob sie nochmal in Abstiegsgefahr geraten werden. Das ist bei einem Neuling nie auszuschließen. Aber im Moment haben sie erstmal 19 Punkte gesammelt. Platz 4 sollte man jetzt auch nicht überbewerten, weil wirklich alles sehr, sehr eng da von Platz 2 bis 9 da zusammenliegt. Da sind sie halt jetzt gerade irgendwo mittendrin. Aber all das ist nicht zufällig oder haben sie geschenkt bekommen, sondern das ist Teil harter Arbeit und vor allem guter Defensivarbeit, weil das Ganze fußt dann auch erst auf 10 Gegentoren. Offensiv ist da sicherlich noch Nachholbedarf, aber das Ganze ist ja. Basiert auf gutem Kollektiv und auf großem Teamspirit und einem guten Defensivblock, denke ich.
Ja, und überlegt mal im vergangenen Jahr, wie lange Nottingham Forest sogar irgendwie mit der Champions League hat liebäugeln dürfen. Jetzt Nottingham Forest, als ob es noch was gebraucht hätte. 0 zu 0 am vergangenen Donnerstag beim grandiosen, glorreichen SK Bundekammer Sturm Graz und in der Tabelle nur 19. Vielleicht noch ein, zwei Fragen, bevor wir in die Bundesliga wechseln, beziehungsweise zum DFB-Team wechseln. Sven, sollte Arsenal bei all der Schwäche, die City zu Beginn gehabt hat, die Liverpool jetzt hat, Chelsea, okay, die Clubweltmeister kommen meines Erachtens langsam in Fahrt, aber sollte Arsenal nicht jetzt schon einen größeren Vorsprung in der Premier League haben? Müssen die sich, haben sich die etwas vorzuwerfen?
Na ja gut, Arsenal lebt ja, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, auch in hohem Maße davon, dass man einfach wahnsinnig viele Tore nach Standards erzielt hat. Man hat eine gewisse Effizienz diesbezüglich. Immer war das jetzt auch nicht so extrem überragend und überzeugend. Ich denke, sie haben schon gut performt, stehen ja auch
sehr gut da. Hat eine Niederlage, zwei Unentschieden nach 11 Spielen. Darunter ja, das enge Spiel gegen Liverpool. Man hat auch gegen City gespielt. Also ich denke, sehr viel vorwerfen kann man sich da nichts. Und 4 Punkte Vorsprung auf City und 6 Punkte auf Chelsea. Ja, so schlecht ist es ja nicht. Was würdest du unter einem größeren Vorsprung verstehen? Also zu
Naja
dem
gut, die haben ja
Zeitpunkt.
diese, naja, die haben natürlich ja dieses Spiel in Liverpool ganz zu Beginn verloren. Recht
Ja.
unglücklich. Das wäre dann der eine Punkt mehr gewesen. Das stimmt natürlich, ja. Also 26 Punkte nach 11 Spielen. Okay, da maule ich vielleicht. Es ist mehr
Das
ein
ist
Gefühl, als dass
auf
es
sehr
die
hohem
Tabelle
Niveau,
hergibt.
wollte
Ja,
ich das sagen.
als dass es die Tabelle hergibt. Jetzt rede ich immer gerne, Thomas, über den Herrn Glasner bei Crystal Palace. Aber ich habe schon länger nichts mehr über Fabian Hürzeler bei Brighton, Hove and Albion zumindest zur Sprache gebracht. Denkst du, dass man dort, oder wie bewertest du die Arbeit von ihm und wie denkst du, dass sie in England bewertet wird?
Ja, die Arbeit bewerten ist immer so eine Sache. Ich habe logischerweise noch nie ein Training von ihm gesehen, von
Ja.
daher
Ich meine
wäre.
die Ergebnisse, sagen wir so, die Performance, ja, das ist klar.
Ja, ist schon klar, aber ich meine immer, das ist dann auch trotz allem, du sagst es richtig, man sieht letztlich die Ergebnisse, man sieht die Leistung und soll dann auch immer Rückschlüsse ziehen auf die Leist auf die auf die auf das, was Trainer und Spieler leisten. Manchmal kennt man deren Aufgaben und Profile gar nicht genau. Aber
Klar.
klar, ein Gesamteindruck ist natürlich da und der ist bei Brighton, denke ich, im Soll. Das ist überwiegend positiv. Man darf ja nicht vergessen, wie viele Spieler, die regelmäßig verlieren, gute Spieler in den vergangenen Jahren, die bei anderen Top-Teams dann mittlerweile gelandet sind. Sind da ja einige verteilt. Sie selbst haben jetzt, ja, sind im gesunden Mittelmaß, so würde ich es mal nennen, in der Tabelle. Das ist nichts Schlimmes. Das entspricht, glaube ich, den Erwartungen. Da kann es mal nach oben oder unten ein paar Ausschläge geben. Aber ich glaube, das trifft im Großen und Ganzen, trifft das Leistungsvermögen. Dementsprechend würde ich schlussfolgern, dass der Trainer da gute Arbeit leistet und eben das entsprechend Mögliche rausholt. Und Danny Welbeck muss man hervorheben, der erlebt seinen x-ten Frühling jetzt gerade und ist dann sicherlich auch ein Garant dafür, dass sie eben da sehr, sehr gesettelt sind im Mittelfeld und mal sehen. Ich glaube nicht, dass sie im Kampf um die Europacup-Plätze eingreifen, aber ich glaube auch nicht, dass sie unten reinrutschen. Das ist im besten Wortsinn solide.
Oder langweilig, Sven.
Nee, langweilig. Ach so, sorry,
Okay,
Sven. Ja,
okay.
aber nein, langweilig würde ich
Nein,
aber
nein,
mal
nein,
gleich reingrätschen. Nee, langweilig ist
nein.
es nicht.
Okay.
Dafür ist die Spielweise auch zu attraktiv. Also, wie gesagt, wir reden von der Premier League. Sich dort im Mittelfeld und nicht Mittelmaß, sondern im Mittelfeld zu behaupten, das ist eine Leistung für einen Club wie Brighton.
Sven, ich
Ja.
erwarte keinen Einspruch, aber gerne, wenn doch einer kommt. Welches Team sollte man noch eigentlich nur des Spielens wegen anschauen? Des Spielstils wegen vielleicht. Und das in der Tabelle vielleicht gar nicht so überragend dasteht. Also ich hatte Brighton jetzt nicht als attraktiven Fußball bei mir notiert auf Liste.
Aber das ist ein Fehler. Also, ich finde schon, dass Brighton seit Jahren eigentlich für attraktiven Fußball spielt, für sehr interessanten Fußball. Und
Mutigen auch, ja.
ja, absolut. Also, das ist schon eine Mannschaft, die kann man sich anschauen aus verschiedenen Blickwinkeln. Da fallen in der Regel auch Tore. Gut, sie sind vorn vielleicht manchmal nicht so klinisch, wie man das vielleicht bräuchte. Aber also Tore fallen eigentlich immer, weil sie für hinten natürlich auch immer für einen gut sind. Also Brighton kannst du dir immer angucken. Ich finde, Bournemouth kann man sich immer angucken. Das darf man auch
Ja.
nicht vergessen. Die spielen eine überragende Saison. Man muss es ja immer an den Mitteln und an den Möglichkeiten messen. Sind jetzt ein bisschen hintergerutscht, aber das ist ja schon gesagt worden. Das ist ja alles wahnsinnig eng. Die haben 18 Punkte nach 11 Spieltagen. Man muss das alles entsprechend einordnen. Wenn ich dann auf der anderen Seite sehe, wer das Nottingham Forest mit 9 Punkten rumkrebst, auch die Wolves, gut, über die, das wäre eine eigene Sendung, oder auch West Ham und so weiter, oder Newcastle, schaut euch Newcastle an, 12 Punkte, und das hat jetzt nichts mit Isak zu tun. Dann muss ich sagen, Bournemouth auch kann man sich immer anschauen. Wenn ich Bournemouth kommentiere, bin ich eigentlich immer glücklich, weil ich weiß, kann man sich gut angucken.
Ja, das stimmt. Also, weil die haben auch mit dem Iraola einen sehr, sehr guten Trainer. Die haben am ersten Spieltag in Liverpool verloren, aber das sehr unglücklich waren da schon. Deswegen habe ich das auch gerade bei Brighton noch eingeworfen. Das trifft auch auf Bournemouth zu. Sehr mutig gespielt, sehr offensiv, sehr durchdacht. Bournemouth hat die, ich glaube, mindestens 3/4 der Abwehrkette verloren vom letzten Jahr. Die sind auch
Ja.
gerade in aller Welt verstreut für viel Geld, die Spieler, und machen es aber trotzdem weiterhin gut. Und das ist eben auch dann ein Indiz dafür, dass ein Trainer einen Plan hat, dass er eine Struktur hat, die natürlich dann irgendwann im entscheidenden Moment auch von der Qualität der Einzelspieler lebt, aber die eben auch auf neue Leute übertragbar ist. Und das zeigt sich dort, dass die sehr gefestigt sind, und den traue ich genauso zu, wie Crystal Palace, dass sie da auch langfristig in Richtung der Europacup-Plätze zumindest im Rennen bleiben.
Gut, bei
Thomas,
Crystal
aber
Palace da.
darf ich eine Frage stellen an Thomas? Was glaubst du denn, wie lange man bei Liverpool Arne Slot Zeit gibt? Das würde mich nur mal interessieren.
Warte, ich hole eben die Glaskugel. Moment.
Ja, ja.
Ja, ich glaube nicht, dass Liverpools Bosse für Aktionismus bekannt sind. Es gab ja auch unter Jürgen Klopp nicht immer nur herausragende Phasen. Da hatten sie auch mal zwischenzeitlich für ihre Verhältnisse eben Probleme, sprich waren nicht dauerhaft in den Champions League-Rängen in einer Saison, haben da auch dann auch die mal verpasst. Also ich glaube, dass sie Geduld aufbringen werden, dass sie aber natürlich auch für dieses hohe Invest irgendwann dann auch Ertrag sehen wollen, sprich dann eben Punkte, aber eben auch Entwicklung bei diesen Spielern. Und da bin ich skeptisch, dass die sehr schnell eintreten kann. Und das muss gar nichts mit dem Trainer zu tun haben, sondern da muss man eben auch schauen, wie sehr passen denn die einzelnen Spieler überhaupt da rein. Du hast es vorhin gesagt, hättest du einen Isak noch gebraucht? Ich sage nein, hätte es nicht. Abwehrprobleme, richtig. Da schwächelt sogar einer wie Van Dijk. Also von daher, wenn Sie an Arne Slot glauben, und das denke ich, dass Sie das tun, dann werden Sie auch mit ihm durch größere und längere Krisen gehen. Aber es muss natürlich im Rahmen bleiben.
Pause.